Er würde beginnen damit, dass ich einfach mich das erste Mal in eine Frau verliebt habe. Und ich habe mir gedacht, boah, wow.
Frühere Freude riecht für mich wie Schokokuchen von meiner Mama. Das macht mich unglaublich glücklich. Und das auch.
Es klingt nach zwei Personen am anderen Ende vom Bett geben sich gerade einen Kuss.
Leuchten vor allen Dingen nicht in sich noch dunkel und bedecken oder sowas, sondern hell und strahlen nach außen.
Es fängt eigentlich ein bisschen traurig vielleicht auch an oder eben mit Sachen, die vielleicht an diese Einsamkeit erinnern. Und es endet in ein Gefühl von Gemeinschaft und was Warmes, was sich irgendwie auch gelb anfühlt. Ja.
In vielen Geschichten zum Thema LGBTQIA+ geht es um das Coming-out, um Diskriminierung im Alltag und Filme mit homosexuellen Rollen haben selten ein Happy End. Diese Podcast-Reportage will deshalb nicht nur aufzeigen, wie schwierig der Alltag als queere Person manchmal sein kann, sondern vor allem, wie schön es ist, queer zu sein. Queere Personen brauchen mehr Geschichten, als bisher erzählt wurden. Vor allem jetzt, wo es sich manchmal so anfühlt, als würde der Wind gegenüber queeren Personen rauer werden.
Ja, deshalb haben wir gemeinsam mit Civic Opera Creations und der Volksoper Wien das multimediale Projekt Queer Stories of Joy ins Leben gerufen, das die kraftvollen, die schönen und vor allem auch die positiven Seiten des Queerseins in den Mittelpunkt rückt. Teil dessen ist nicht nur diese Podcast-Reportage, sondern auch eine Fotoausstellung und eine Opernproduktion. Wir nehmen dich mit in den Entstehungsprozess und hören dabei viele verschiedene Stimmen aus der queeren Community in Wien.
Wie ist das, wenn man queer ist? Wenn man das gleiche Geschlecht liebt? Wenn man sich einem anderen Geschlecht zugehörig fühlt oder gar keinem? In dieser Reportage kommen Menschen zu Wort, die sich als lesbisch, schwul, bisexuell, inter, nichtbinär, trans, asexuell oder queer, abgekürzt LGBTQIA+, identifizieren. Das Plus steht dabei für alle anderen Identitäten, die in der Abkürzung nicht explizit angeführt sind. Meine Kollegin Jana und ich, Yogi, tauchen mit Inselmilieu in verschiedene Bubbles ein, in unterschiedliche Milieus, Orte und Communities. Diesmal kenne ich die Lebenswelt schon, denn als lesbische Frau bin ich selbst Teil davon.
Ja, für mich ist diese Lebenswelt tatsächlich eine neue. Ich habe zwar queere Personen im Freundeskreis, was es aber bedeutet, queer zu sein, mit all seinen Freuden und auch seinen Herausforderungen, das weiß ich nicht. Was unterscheidet queere Freude von meiner Freude? Gibt es da überhaupt Unterschiede und wie werden sie gelebt? Ich freue mich drauf, das in dieser Reportage herauszufinden.
Das würde ich dir gerade hier oben anstecken. Ist okay. Das in Ordnung?
Ja, ja.
Einfach hier so, weil wir dann ja erst noch ein Gespräch führen.
Hallo.
So, perfekt, ich hole mir meins.
Wir befinden uns in einem großen weißen Raum, dessen Decke spitz zu einem Dreieck zusammenläuft. Tageslicht flutet durch die hohen verglasten Wände. Die Sonnenstrahlen brechen durch das Glas und lassen den Raum heller strahlen, sodass wir unsere Augen zusammenkneifen müssen. Zwei Tage lang werde ich hier unterschiedliche queere Personen fotografieren und versuchen, ihre Momente queerer Freude abzubilden. Ich freue mich drauf und bin auch ein bisschen nervös. Wird es mir gelingen, das Gefühl von Queer Joy in Bilder zu übersetzen?
Hi!
Wow!
Ja,
wow! Hey, schön, dich zu sehen. Ja, hallo.
Ich bin die Sarah.
Jana, hi.
Immer mehr Menschen trudeln ein. Wir haben sie zu Gesprächen und einem Fotoshooting eingeladen. Wir wollen herausfinden, was queere Freude in all ihren Facetten bedeuten kann. Wer oder was löst queere Freude aus? Wie fühlen sich diese Momente an? Wo lässt sich das im Körper spüren? Welche Farben, Gerüche oder Geräusche sind damit verbunden? Unserem Aufruf auf Instagram sind viele Personen gefolgt. Da ist Marleen, 15 Jahre alt und bisexuell. Harald, 69, aus einem kleinen Dorf im Weinviertel und schwul. Max, Pflichtschullehrer und trans. Eine queere Pastorin und ein schwuler Rabbiner. Die Queer Cuties, eine WhatsApp-Gruppe für junge Queers in Wien. Leonidas, Sarah Marina, Andreas, Noah und viele mehr melden sich bei uns, um ihre Geschichten queerer Freude zu teilen.
Wir haben für das Fotoshooting oder das Fotografieren haben wir verschiedene Stoffe hinter dir, verschiedene Farben, verschiedene Materialien. Und du darfst dir gleich gerne einen Stoff aussuchen, ein Material, mit dem du dich gerade wohlfühlst, was gerade für dich vielleicht so deine aktuelle Queer Choice. Wir können auch wechseln.
Ich mag das Pink sehr, sehr gern.
Ja.
Das mag ich auch sehr, sehr gern. Aber das Pink.
Pink wurde noch nicht so oft.
Ich war in einem Fachgeschäft für Stoffe und habe verschiedene Materialien mitgebracht und über einer Kleiderstange drapiert. Gut sichtbar für alle Personen, die reinkommen.
Glücklichkeit für mich ist rosa, weil rosa so eine Komfortfarbe für mich ist, die ich auch ein bisschen selbst für mich reclaimed habe als transmaskuline Person, weil rosa einfach sehr gesellschaftlich eine Geschlechterrolle zugeschrieben bekommt. Und ich finde die Farbe einfach schön und will das irgendwie der Farbe so nehmen.
Wie fühlt sich das an?
Es fühlt sich stark an, es fühlt sich powerful an, es fühlt sich empowernd an.
Und wenn du diese Gefühle im Körper verorten kannst, ist das immer an der gleichen Stelle? Wo ist das? Ist das unterschiedlich?
Unterschiedlich. Ich würde sagen Empowerment zum Beispiel. Dieses Gefühl von, ich fühle mich wirklich jetzt gut als die Person, die ich bin, fühle ich eher so in meiner Brust. Und Wärme und Liebe, was auch für mich so dazu gehört, das fühle ich sehr in meinem Bauch. Ich kann nicht sagen, warum, aber es ist jetzt einfach so instinktiv, dass das mir dazu einfällt. Genau.
Farben hell. Ich habe mir auch den gelben Stoff genommen. Hell leuchtend, leuchtend vor allen Dingen. Ich heiße Harald Assenheimer, bin schon 69 Jahre. Und queer war ich lange Zeit nicht. Ich habe das lange Zeit versucht zu unterdrücken, habe mich auch in eine Ehe geflüchtet, die hat 31 Jahre gehalten. Nur ist gegen Ende habe ich gesundheitliche Probleme bekommen, weil diese Unterdrückung und dieses immer schlechte Gewissen haben, ist mir auf die Gesundheit geschlagen. Dann habe ich Herz und alles mögliche Geschichte gehabt. Ja, und dann habe ich irgendwann mal beschlossen, dass ich das ändern muss. Habe mich geoutet gegenüber den Kindern und gegenüber der Frau. Das hat dann zu einem furchtbaren Rosenkrieg geführt, der einfach nicht mehr den Druck zu haben und das schlechte Gewissen vor allen Dingen. Das hatte ich ja vorher. Was für mich im Wesentlichen ist jetzt, dass man lebt als Schwuler nach außen und offen, ganz einfach nur sagen, ja, das ist mein Partner und das war's. Und ohne schlechtes Gewissen und ohne drüber nachzudenken mehr. Ja. Offen zu leben. Ja.
Queer ist eine Bezeichnung für sexuelle Orientierungen, die nicht heterosexuell sind, sowie Geschlechtsidentitäten, die nicht binär oder nicht cisgender sind. Ich zum Beispiel, ich würde mich als cisgeschlechtlich bezeichnen. Ich identifiziere mich mit der Identität, die mir bei meiner Geburt aufgrund meines zuordnenbaren biologischen Geschlechtsmerkmals zugesprochen wurde. Es gibt aber auch Personen, bei denen das nicht so ist, die mehrere biologische Merkmale vereinen. Sie sind intergeschlechtlich. Oder Personen, die sich eben nicht mit dem zugeordneten sozialen Geschlecht identifizieren. Sie sind trans. Manche leben auch nur einen Teil ihres Lebens transzendent, so wie Saskia. Sie wechselt zwischen den Geschlechtern.
Die Freude auch, in der Gesellschaft doch oder in der Öffentlichkeit anerkannt zu werden.
Du teilst deine Freude auch gerne nach außen hin, oder? Oder dieses Sein, dieses Schöne?
Ja, schon. Wenn ich in die Rolle schlüpfen kann des weiblichen Wesens, verändert sich auch natürlich mein gesamtes Wesen. Das merke ich beim Schminken, ja. Das merke ich, so wie ich mich vielleicht bewege, vielleicht auch anders, wie ich spreche, nicht ganz. Aber auch was ich trinke oder was ich esse. Als weibliches oder als Frau kann man nicht unbedingt Sperrips essen oder Getränke trinken, die halt nicht, meiner Meinung nach, nicht weiblich wären. Ja.
Ja? Wir würden mal mit einem Stoff anfangen, aber wir können gerne noch eine ja? Auswahl.
Also, das gefällt mir. Ja. Gefällt mir. Das, so bin ich ja eh. Nicht? Also, und so wäre ich gern.
Während ich beobachte, wie Jana die Menschen fotografiert und ich ihnen in den Interviews zuhöre, denke ich darüber nach, was Queer Joy eigentlich für mich bedeutet. Meine queere Freude. Ich habe noch nie darüber nachgedacht. Ich kannte den Begriff Queer Joy nicht einmal. Ich nehme mir vor, dass ich dieses Projekt zum Anlass nehme, mich mehr damit auseinanderzusetzen und meinen Queer Joy zu erforschen.
Es klingt ein bisschen nach einem morgendlichen Schnarchen. Vielleicht schon, dass man das Klappern aus der Küche ein bisschen hört, das Knarzen vom Bett. Vielleicht jetzt im Frühling auch schon die Vögel, die draußen sind und halt das Rascheln von der Bettdecke. Und irgendwie auch so mit Triangeln, dieser so Design.
Ein musikalischer Start in den Pride Month. Die
Volksoper. Im Foyer der Volksoper im 9. Bezirk haben sich rund 80 Personen versammelt. Es sind hauptsächlich Abonnentinnen und Abonnenten, die Jahreskarten der Volksoper besitzen, also ein klassisches Opernpublikum. Ganz klassisch ist dieser Abend allerdings nicht, denn heute wird hier ein transdisziplinäres Projekt vorgestellt. Inselmilieu ist Teil davon.
Mein Name ist Rita Tail, ich bin Drag Queen hier in Wien. Ich arbeite auch hier am
Rita Tail führt durch den Abend. Sie trägt ein Kleid aus roten Glitterpailletten, High Heels und eine opulente Perücke.
Ich verwende in Drag, so wie heute, weibliche Pronomen. Sie, ihr, she, her und an meiner Seite die wunderbare.
Genau, ich bin Carmen C. Kruse. Ich bin Opernregisseurin und arbeite gerade in der Volksoper an einem Projekt, das heißt Queer Stories of Joy. Dazu noch vieles im Verlauf des Abends. Wir haben ein buntes Programm für Sie.
Das ist Carmen. Sie ist künstlerische Leiterin des Opern-Koproduzenten Civic Opera Creations und Regisseurin einer Oper, deren Ausschnitte heute Abend erstmals präsentiert werden. Queer Stories of Joy will dem positiven queeren Lebensgefühl eine Bühne geben.
Und gleichzeitig dürfen wir auch nicht vergessen, was wir in den vergangenen Jahren alles geschafft haben und uns die Zeit nehmen in einer Welt, die doch gerne und immer wieder Negatives in unsere Richtung schießt, Raum zu schaffen für die positiven Seiten des queeren Lebensgefühls und einfach einer positiven Gemeinschaft hier in Wien. Und in
eine neue Oper soll entstehen. Gemeinsam mit Civic Opera Creations und der Volksoper Wien wollen wir diese Geschichten erzählen.
Hallo!
Hallo!
Ja!
Sure, see?
Ja, bitte. Ein Wasser, bitte. Jana!
Die Regisseurin Carmen nimmt abgehetzt in meinem Wohnzimmer Platz. Auch ihr kleiner Hund Freddy wirkt etwas unruhig und wirbelt durch die Wohnung. Wir versuchen ihn etwas zu beruhigen, damit er das Interview nicht stört. Carmen kenne ich schon länger. Wir haben uns durch ein queeres Business-Netzwerk kennengelernt.
Ich bin heute Morgen schon seit 7 wach und war auf die Bühnenbildnerin getroffen und über die Kostüme gesprochen. War noch vertraglich in der Volksoper. Und wir haben morgen die erste musikalische Probe mit den Sängern, mit der Komposition und, oder dem Grad an Komposition, den es jetzt gibt, was wir gelernt haben aus dem.
Als künstlerische Leiterin von Civic Opera Creations macht Carmen C. Kruse neue Opern zu Themen, die in üblichen Opernstoffen nicht vorkommen. Am Anfang steht dabei immer der direkte Austausch mit Menschen, die ihre persönlichen Erfahrungen teilen. Aus diesen Interviews entwickelt Carmen mit ihrem Team fiktive Charaktere, die in Arien, Duetten, Trios und Quartetten Momente beschreiben, die auf realen Geschichten beruhen. Die Musik, die du in dieser Folge hörst, wurde eigens für dieses Projekt komponiert und stammt aus diesem Musiktheater.
Als queere Person ist ein zentraler Teil, dass wir einfach historisch überhaupt nicht vorkommen in der Oper. Und wir können uns vielleicht als Regisseure irgendwo noch in der einen oder anderen Hosenrolle ein queeres Leben erahnen und spielen. Aber was uns bewegt und was uns ausmacht, das hat nicht unbedingt traditionellen Raum.
Überhaupt kulturell vorzukommen, als queere Person und queere Freunde zu erfahren, das bei mir ist mir total wichtig. Ja, ich arbeite eigentlich irgendwo auch gerade an der Oper, die ich gerne als Kind gesehen hätte oder als Jugendliche.
Ich weiß, was Carmen meint. In meiner Jugend hatte ich keine queeren Role Models. Es gab nur wenige lesbische Rollen in Serien. Und das Internet hatte noch lange nicht die Funktion, die es heute für queere Menschen hat. Jetzt gibt es zwar viel mehr Sichtbarkeit für die queere Community. Es gibt eigene Dating-Shows, Podcasts und prominente Paare auf Instagram. Homo-, Bi- und Transfeindlichkeit gibt es in unserer Gesellschaft aber trotzdem. Das kann Angst machen. Mir macht es zum Beispiel Angst, wenn ich mir Hasskommentare unter Social-Media-Postings anschaue, die queeren Personen alle Rechte absprechen wollen und dafür auch noch viel Zustimmung erhalten. Es gibt viele Hindernisse für queere Freude, doch Queersein ist so viel mehr. Die Oper, an der sie gemeinsam mit uns arbeitet, hat den Titel Queer Stories of Joy.
An sich wäre es ja schön, wir erleben alle Freude und wir können die auf unsere Art und Weise ausdrücken und es ist als solches Freude. Aber weil wir in einer Welt leben, in der eben nicht alle gleich sind und in der manche Menschen mehr Raum kriegen oder eben kulturell auch mehr Raum haben als andere, ist es einfach ein Teil der Lebensrealität, dass es queere Freude gibt, Dinge, die queere Menschen verbindet, die uns auch unterscheidet aufgrund der Lebensrealitäten, die wir erleben und erfahren. Und Räume für diese kleinen, großen Zwischenräume gibt es eigentlich nicht oder eine Erzählung davon gibt es nicht. Und das war mein Wunsch, dafür Raum zu schaffen. Auch vielleicht damit Menschen, die nicht queer sind, verstehen, wo man Räume geben kann oder auch was einen Freude macht und einen besser verstehen und nicht das Fremde, Angst vor dem Fremden haben. Ja. Und ich glaube, du kannst einfach mit jeder Person kannst du eine Verbindung aufbauen, wenn du ihre Geschichte erzählst und ihr zuhört. Das passiert ja auch bei euren Podcasts immer. Mhm. Aber diesen Raum aufzumachen, das war mir wichtig.
Ja, wir sollten nicht nur über die Struggles sprechen, sondern auch darüber, wie LGBTQIA+-Personen ein schönes Leben führen können. Somit kann Queer Joy auch ein Akt des Widerstands sein. Queer Joy kann bedeuten, dass sie trotz oder gerade wegen der Unterdrückung Freude empfinden können.
Ich liebe, wie ihr Deep Dive-Episoden macht oder euch länger mit einer Bubble auseinandersetzt. Und ich glaube, im Endeffekt mache ich das auch mit Opa über zwei, drei Jahren und dachte immer schon, wir könnten mal an was gemeinsam arbeiten. Und schön wäre es, ein Projekt zu nehmen, wo wir auch die queere Community, was uns ja zusätzlich verbindet, beleuchten und da darüber in Austausch kommen. Und deshalb habe ich euch kontaktiert.
Wir haben uns sehr bei Carmens Anfrage gefreut. Gemeinsam mit einer Opernregisseurin an einem Stück und am Podcast zu arbeiten, das ist auch für uns neu. Zu diesem Zeitpunkt können wir uns ehrlich gesagt noch nicht so ganz vorstellen, wie aus den gemeinsam geführten journalistischen Interviews danach eine ganze Oper entstehen kann. Die Ausschnitte, die ihr am Anfang gehört habt, sind Teil der Recherche. Ihr werdet sie im Podcast immer wieder hören.
Es ist ja auch voll das Community-basierte Projekt, also es sind total viele queer people beteiligt. Was siehst du darin für einen Mehrwert? Auch für die Community?
Ja, prinzipiell geht für meine Arbeit No Story About Us Without Us. Und die LGBTQIA+-Community, unsere Community, ist total bunt und vielfältig und hat sehr, sehr viele unterschiedliche Erfahrungen und auch gelebte Perspektiven.
Carmen achtet darauf, dass ein Großteil ihres Teams selbst queer ist. AutorInnen, KomponistInnen, SängerInnen und viele andere Beteiligte. Um die Geschichten authentisch erzählen zu können, holt sie sich in mehreren Workshops das Feedback der LGBTQIA+-Community
und bezieht sie ganz bewusst in die Entstehung des Stückes mit ein. An dieser Stelle ist wichtig zu erwähnen, dass auch die queere Community in sich divers und vielfältig ist. In ihr finden sich unterschiedliche Hintergründe, Erfahrungen, Einstellungen und Meinungen. Was alle Personen eint, ist, dass sie als die Menschen leben möchten, die sie sind, ohne sich dafür verstecken, schämen oder hassen zu müssen, weil ihre Geschlechtsidentität oder sexuelle Orientierung von der cis-heteronormativen Gesellschaft abweicht. Wahrscheinlich hast du es schon gehört, dass sich die interviewten Personen mit ihren Pronomen vorstellen. Vielleicht ist dir das auch schon auf Social-Media-Profilen aufgefallen oder in E-Mail-Signaturen, dass eine Person she, her oder they, them oder keine Pronomen neben ihren eigenen Namen stellt. Manche verwenden auch ganz neue Pronomen, die noch nicht so geläufig sind, wie xir oder das englische they, weil sie sich mit den binären Pronomen für nur zwei Geschlechter nicht gemeint fühlen. Für uns war das auch anfangs neu und ungewohnt. Aber wir haben recht schnell erkannt, dass man vom äußerlichen Erscheinungsbild nicht sofort darauf schließen kann, wie eine Person sich selbst sieht und wie sie angesprochen werden möchte. Somit ist es hilfreich, die eigenen Pronomen dazu zu sagen und andere danach zu fragen. Ich mache mich auf die Suche nach meinem eigenen Gefühl des Queer Joy. Ich begebe mich zusammen mit meiner Freundin Marie auf diese Reise, denn Queer Joy, das ist für mich auf jeden Fall sie, unsere Liebe und unsere Zweisamkeit. In unserer Jugend hätte uns Tanzen eine Freude gemacht, aber aus Angst vor der Vorstellung, dort mit Burschen tanzen zu müssen, haben wir beide nie einen klassischen Tanzkurs besucht. Selbst heute noch schreckt uns die Vorstellung einer klassischen Tanzschule ab. Als wir eine Alternative suchen, stoßen wir auf einen Queer-Salsa-Tanzkurs in der Villa Vida an der linken Wienzeile. Die türkis-rosa-lila Villa ist ja sicher schon aufgefallen, denn sie ist von weithin sichtbar. An ihr fährt jede Person vorbei, die über die Westeinfahrt nach Wien kommt. Das Bunte Haus ist eine Institution. Seit über 40 Jahren ist die Villa eine wichtige Anlaufstelle für Schwule, Lesben, Bisexuelle, Trans-, Inter- und nicht-binäre Personen in Wien. Auch für mich war die Villa früher ein wichtiger Ort. Ich habe hier viele Bekannte und Freundinnen und sogar Ex-Partnerinnen kennengelernt. Vor nicht allzu langer Zeit war die Villa eine ganze Weile geschlossen. Weltweit sind Lesbenbars von Schließungen betroffen. Doch die Villa hat sich neu definiert und wieder eröffnet. Hier trifft sich heute ein junges, diverses Publikum. Es gibt hier Filmabende und Partys, Vereine halten ihre Sitzungen ab und noch immer finden in den oberen Geschossen Beratungen statt. Und sogar Salsa wird nun angeboten. Und dann geht es auch schon los. Wir üben die Grundschritte, um in den Rhythmus zu kommen. Zuerst langsam, dann immer schneller. Dann wird die Gruppe aufgeteilt in Personen, die führen und andere, die geführt werden. Durch den PartnerInnenwechsel lernen wir auch verschiedene TeilnehmerInnen kennen.
Jetzt machen wir da einfach alles nach, okay?
Ja.
Ich merke, dass ich es total bestärkend finde, wenn ich andere gleichgeschlechtliche Paare über das Tanzparkett wirbeln sehe. Deshalb ist zum Beispiel der Regenbogenball ein total wichtiger Fixpunkt im Jahr für mich. Bei diesem Ball steht keine steife Etikette im Vordergrund. Stattdessen werden traditionelle Geschlechterrollen und stereotype Kleiderordnungen aufgelöst. Als die nächste Gruppe, die Fortgeschrittenen, den Raum betreten, gehe ich nochmal auf meine vorige Tanzpartnerin Kathi und ihre Begleitung zu. Kathis gekonnter Hüftschwung ist mir vorhin beim Tanzen aufgefallen.
Habt ihr beide heute zum ersten Mal mitgemacht oder wart ihr schon mal da?
Na, wir haben zum ersten Mal mitgemacht beide. Also ich habe es jetzt zum Geburtstag geschenkt.
Ach, wie nett.
Genau.
Ja. Zum ersten Mal. Süß. Und wie hat es euch gefallen?
Ja, war cool. Oder?
Ich fand's wirklich sehr cool. Ich hätte mir gedacht, das wird urunangenehm werden, vor allem weil ich in Salsa echt nicht so begabt bin. Ich hätte das ein paar Mal schon im Urlaub gemacht, aber nie so wirklich ganz. Ich bin immer mich hingesetzt und gedacht, oh Gott, lassen wir es einfach. Mhm. Aber die Instructorin war cool, die Leute waren cool und ich habe mich wohl gefühlt. Ja,
stimmt, ja.
Bleib an der Atmosphäre.
Die Atmosphäre war angenehm, auf alle Fälle.
Queere Menschen, non-binary Menschen, whatever, on that spectrum, glaube ich, vergessen dann einfach alles, weil es da einfach nur um, wie du sagst, Joy, um Freude, um gute Zeit haben geht.
Ja. Ich finde, es ist cool, weil gerade die Tanzwelt an sich ist halt relativ strikt noch in diesen Rollenbildern drinnen. Du hast Mann, Frau.
Und was unterscheidet das jetzt hier zu einem Salsa-Kurs, der jetzt irgendwo angeboten wird?
Ja. Ist halt gerade also, Wien sehr extrem, weil du in Wien noch diese klassische Tanz- und Balltradition hast. Mit er führt sie aus und hast so ganz, ganz klassische Ballschulen, wo du Tanzschulen, wo du wirklich aufgefordert wirst, noch mit Handkurs und so weiter. Und da ist es halt schwierig, glaube ich, dass du da jetzt als queere Person oder als nicht in dieses Klischee passende Person sagst, hey, ich gehe da hin.
Wie fühlt sich das für euch an, in so einem queeren Space zu tanzen oder zu sein?
Ich würde sagen, es ist ein bisschen ungewohnt so hingegen, weil also ich selber habe queere Erfahrungen gemacht, aber bin jetzt, will mich nicht als queer bezeichnen. Und da ja doch immer Bubblen sehr homogen sind, leider, ist halt so, es ergibt sich, ist es voll cool, aus seinem Space ein bisschen rauszukommen und eben Leute auch, es war auch relativ international, ist mir vorgekommen, da war ich von Amerika und so und eben auch Leute mit anderen Interessen, Orientierungen, was auch immer, anzutreffen, weil man kommt so selten aus seiner Bubble generell. Das gilt jetzt für alle Lebensbereiche. Also einfach super cool und alle waren echt super nett und freundlich, mit denen ich geredet habe.
Okay, also bist du queer?
Nein, eben auch
gar nicht. Okay, das ist ja voll witzig.
Ja,
also ihr geht's in die Villa quasi.
Ja, voll, also, aber
und wir beide eigentlich super. Gar nicht. Also, und im Prinzip, da geht's ums Tanzen. Und tanzen kann jeder, wenn er will. Also,
exactly.
Kannst cool. du gehen, kannst du tanzen.
Ja.
Erst jetzt checke ich, dass die beiden gar nicht queer sind. Ich bin mir manchmal unsicher, wie ich es finde, dass sich zunehmend mehr und mehr Heteros in queeren Spaces aufhalten. Aber eigentlich finde ich es ganz schön, wenn sich alle eingeladen fühlen und es spricht auch für den Raum, der hier geschaffen wird. Nicht nur queere Personen, sondern alle profitieren davon, wenn Geschlechterstereotype fallen.
Hi Freddy. Ja, du darfst nur da nicht zu... Also es geht alles gut, aber nur nicht zu wild werden, okay?
Ja. Das ist Flo. Nicht der Flo oder die Flo, sondern einfach nur Flo.
Ja, gell, Tiere wollen immer bei mir sein, ich weiß sie. Leg dich ruhig her. Nur halt, wie gesagt, da bin ich noch ein bisschen vorsichtig einfach.
Flo ist unserem Aufruf gefolgt und zu einem Interviewtermin bei der Probebühne der Volksoper gekommen. Die Regisseurin Carmen ist auch dabei. Und natürlich Freddy, ihr Hund.
Ich habe das ehrlich gesagt so mega spontan dann erfahren, weil ich war eben, wie gesagt, letzte Woche war ich noch im Krankenhaus.
Yeah.
Ging eh alles super gut und schnell. Dann hast du mir das geschickt, dann habe ich gesehen, okay, also ihr, dann O-Books und Volksoper.
Flo trägt noch eine Bandage unter dem Shirt, weil Flo vor einer Woche eine Mastektomie durchführen hat lassen. Bei dieser Operation wurden Flo die Brüste entfernt.
Im Moment ist es noch am Verheilen und das heißt, es ist auch wirklich so, dass ich mich jeden Tag darauf freue, zu sehen, ob sich was verändert hat und wenn ja, was. Also es ist so ein freudiges drauf warten, was herauskommt, wenn ich Hemden aufknöpfe, ob es jetzt die Kompressionsweste ist oder einfach nur ein Hemd und ein bisschen so dieses Wissen, dass das in Zukunft, vor allem wenn dann das Kompressionshemd weg ist, dann einfach immer so ist, dass wenn ich ein Hemd aufmache, dann ist meine neue Brust da drunter. So.
Wir freuen uns mit Flo. Flos Freude ist richtig ansteckend. Bei Transidenten und nicht-binären Personen stimmt ihre Geschlechtsidentität nicht mit dem bei der Geburt zugewiesenen Geschlecht überein. Es gibt mehrere Formen der Transition, also der Geschlechtsangleichung, zum Beispiel eine Hormontherapie, operative Eingriffe oder auch Namens- und Personenstandsänderungen. Welchen Weg eine Person geht, ist individuell und auch sehr unterschiedlich. Flo zum Beispiel hat gar nicht das Bedürfnis, sich in eines von nur zwei Geschlechtern einzuordnen. Flo ist nicht binär und sieht sich außerhalb der zweigeteilten binären Geschlechterordnung. Heute scheint Flo nicht nur im eigenen Körper, sondern auch im Leben angekommen zu sein. Flo leitet das erste und einzige queere Fitnessstudio Wiens, ist mit einer Frau verheiratet und hat zwei Kinder. Flo's Queer Story of Joy war eine Reise und ist es heute noch.
Für mich fängt es mit ganz, ganz vielen Fragen an und die Fragen natürlich schon anfangs auch, stimmt was an mir nicht? Voll, ich glaube, das Gefühl hatte ich oft. So, warum stimmt das an mir jetzt nicht? Warum fühlt es sich immer scheiße an, wenn ich Komplimente bekomme? Warum kriege ich die Komplimente immer nur dann, wenn ich mich überhaupt nicht wohl in meiner Haut fühle? Das hat halt das ja auch alles irgendwie losgetreten und ich wäre meinen Weg vielleicht gar nicht so gegangen, wenn es nicht diese Momente gegeben hätte.
Dieser Weg führt Flo zuerst zum Kindertheater und später auf die Bühnen der Volksoper.
Da war es halt immer eine Rolle. Also manchmal waren das natürlich Mädchenrollen, aber es war eine Rolle. Manchmal waren es aber auch keine Mädchenrollen. Manchmal war es einfach eine Kinderrolle und es war komplett wurscht. Mhm. Ganz oft waren es einfach auch genderfreie Rollen. Ich habe einen Capoeira-kämpfenden Hirschkäfer gespielt. Ich habe einen Hasen gespielt. Ich habe whatever. Ganz, also, das hat nichts mit Gender zu tun gehabt. So.
Auf der Bühne gelingt es Flo, dem Druck gesellschaftlicher Erwartungen zu entfliehen. Im eigenen Körper nicht.
Ich habe irgendwann mitbekommen, dass ich meinen Körper gar nicht mehr wahrnehme. Also ich habe mich so sehr von meinem eigenen Körper distanziert. Ich schiebe das jetzt mal auf einerseits eben Gender-Thematiken und andererseits schon auch auf sexuelle Übergriffe. Also meine Antwort darauf, natürlich nicht bewusst, war, dass ich mich gänzlich von meinem Körper distanziert habe. Und das ist so weit gegangen, dass ich fast gar kein Schmerzempfinden mehr hatte.
Doch irgendwann ist diese innere Schmerzgrenze dann doch überschritten und Flo entscheidet sich für die Mastektomie.
Das war jetzt schon noch einmal ein großer wie Befreiungsschlag. Also es fühlt sich sehr nach Hause kommen so in meinen Körper an und sehr auch nach meinem früheren Ich was zurückgeben. So. Mein Körper im Moment entspricht genau gar keiner Norm. Und ich feiere es extrem. Es ist so befreiend. Ganz viel fällt jetzt gerade weg, wo ich jetzt erst, ehrlich gesagt, überhaupt wahrnehme, langsam, sukzessiv in den einzelnen Situationen, wie viele Bereiche meines Lebens das eigentlich sehr wohl beeinflusst hat, ohne dass es mir ganz bewusst war. Ein und derselbe Nippel hat vor 4 Wochen gesellschaftlich was anderes bedeutet als heute. Und ich kann mich jetzt auch vor der Fensterscheibe, wenn es nur um oben geht, umziehen, ohne dass es gesellschaftlich irgendein Problem darstellt.
Klingt so, als ob du dir das eine Zeit lang sehr bewusst gemacht hast. Also welche Geste bedeutet was? Was wird wie gesellschaftlich gelesen?
Ich glaube, weniger als viele andere Transpersonen. Also ich kenne auch Leute, die wirklich einzelne Bewegungen vorm Spiegel geübt haben. Das habe ich nie gemacht. Aber trotzdem sind mir viele Sachen sehr bewusst gewesen. Und manches habe ich schon auch sehr absichtlich vermieden. Jetzt habe ich das Gefühl, mit diesem bewussten Schritt weg von einer gesellschaftlichen Norm durch die Mastektomie, habe ich mich noch einmal ein bisschen freier gemacht von den Erwartungen der Gesellschaft an mich. Ich glaube, das ist in der Queer-Community oft ein Thema, dass dieses sich bewusst von einer Norm wegbewegen einerseits scary ist und manchmal auch gefährlich und gleichzeitig aber extrem viel freier macht, weil auf einmal diese Erwartungen noch nicht mehr erfüllt werden müssen. Und meine persönliche Erfahrung für mich ist, je weiter ich mich von so Normen wegbewege, desto einfacher wird es wirklich, ich selber zu sein, weil ich eben all diesen Erwartungen nicht mehr entsprechen muss.
Macht dich das wütend, traurig, irgendwas anderes, dass du dich verändern musst, weil die Gesellschaft so ist? Also du hast das getan, weil du das willst, das verstehe ich.
Dass sich viele Personen sehr verändern müssen oder Dinge tun müssen, die sie vielleicht nicht tun würden aufgrund der Gesellschaft, das macht mich natürlich sauer. Und eben, wie schon erwähnt, in gewissen Teilen und Teilbereichen habe ich es ja auch gemacht. Und mache es ganz sicher auch noch weiter. Ich glaube, das machen wir alle.
Ich habe mich noch gefragt, ob du also dieses nicht in Schubladen gesteckt werden können, damit vielleicht auch ein bisschen, ich weiß nicht, ob es eine provozieren ist, aber findest du das gut oder so, dass du nicht eingeordnet werden kannst?
Ich für mich finde es gut, weil ich mich nicht eingeordnet in die Binarität fühle. Und wenn die zwei Schubladen, die es gibt, einmal mit Frau und einmal mit Mann beschriftet sind, dann möchte ich bitte in keine dieser Schubladen passen. Aber ein Provozieren an sich ist nicht mein Ziel, wissentlich, dass meine bloße Existenz sehr provozierend für sehr viele Menschen ist. Also ich glaube, allein, dass es mich gibt und dass ich es auch noch wage, glücklich zu sein und mich nicht selbst hasse, ist ja so grotesk irgendwie, dass die, die sich am meisten darüber aufregen, haben ja nie davor irgendwas mit meinen Brüsten zu tun gehabt. Also das ist ja, ja, aber so ist es ja halt.
Wie wahr, wie lustig und wie traurig zugleich, denke ich mir. Auch das ist ein Teil von Flo's Story of Queer Joy.
Es sind diese Momente, wenn Queerness nicht pathologisiert wird und auch nicht nur akzeptiert wird, sondern auch gefeiert wird, weil es halt auch eigentlich ganz oft ganz viel zu feiern gibt, weil es halt so oft tabuisiert wird und ansonsten queere Personen mit ganz vielen Vorurteilen zu kämpfen haben. Und wenn das mal alles wegfällt oder mal kurz in einem gewissen Setting nicht da ist, dann gibt es einfach einen Grund zu feiern, weil wir halt alle aufstehen und so mutig sind, dass wir sagen, okay, aber ich lebe mein Leben so, wie ich bin und ich scheiße jetzt einfach drauf, was die anderen davon halten und es ist einfach auch ein Grund zu feiern.
Willkommen, mein Name ist Carmen C. Kruse, ich bin Opernregisseurin und künstlerische Leitin von Civic Opera Creations und gemeinsam mit der Volksoper und Inselmilieu haben wir das Projekt Queer Stories of Joy ins Leben gerufen. Der einzige Hund, der sich nicht benehmen kann, ist mein Hund, der heißt Fred. Er heißt Freddy, er liebt Menschen.
Die queer-feministische Buchhandlung O-Books im 2. Bezirk ist bummvoll. Denn das Interesse an unserem Projekt ist groß. Hier findet heute ein wichtiger nächster Schritt in der Produktion der queeren Oper statt.
Es ist ein Projekt, was wir heuer gestartet haben, was aber in den nächsten 3 Jahren Früchte tragen wird in unterschiedlichen Formen. Und seinen Startschuss in diesem Monat hat.
Und zum ersten Mal werden die eigens komponierten Lieder und Texte aus der entstehenden Opernproduktion dem Publikum präsentiert. Ich sitze ganz vorne vor einem hohen Bücherregal. Neben mir sitzen die 3 Librettistinnen, Louis Ulrich, Jamila Solbiri und J.G. Danzo, die für die queere Oper die Texte schreiben. Und Ariadne Randall, die gemeinsam mit anderen KomponistInnen die Musik dazu komponiert. Ich habe mit Jana und Carmen die Gespräche und die Interviews als Grundlage dafür geführt.
Und eine Auswahl dieser vielen Momente sind dann in der nächsten Runde an die Librettistin, die hier sitzen, gegangen. Und zwar haben wir uns, also ihr und ich, uns persönlich getroffen.
We walk through the street, gleam, shine, sparkle together. Dancers, walkers, voices, eyes. Summer sweat for one day only. The pride of every day. Becomes a public celebration of color. A determined commemoration of protest, hearts of colored heat and connection. Pass is the dullness of denial. I know myself. Today, we show ourselves as one. This is what it is like to be out in the breeze. More of this for all my days. We are glitter thrown, tiny pieces blown in the wind to take over the world.
Wie
Ich schreibe den Namen JG Dancer und ich bin Gründerin von Queer Writers Circle.
Eine coole Person, die wir in diesem Projekt kennenlernen, ist die aus London stammende queere schwarze Dichterin JG Danso. Sie ist Expertin für intersektionale Chancengerechtigkeit und hat den Queer Writers Circle Vienna gegründet, eine Initiative des Vereins Hint Wien, für den sie jedes Monat queere AutorInnen zusammenbringt.
And it was interesting to hear about going deeper into queer community, because one thing that's definitely come out of this process of working with you at Civic Opera is the recognition that sometimes the different aspects of our community don't see each other or even know that that the other exists, or and so that even in very small Vienna, for me Vienna is small, less than 2 million last time I heard, that we do need to create spaces of exchange and understanding, because within queer identity there are so many different types of experience, of forms of joy, and we can't assume what that would look like for someone else with a different lived experience.
JG Danso ist es wichtig, einen intersektionalen queeren Raum zu schaffen, in dem Black, Indigenous und People of Color vorkommen, sich austauschen und organisieren können. Ihr und den anderen StorytellerInnen geht es darum, dass unterschiedliche Ebenen von Privilegien, Barrieren und Inklusion mitgedacht werden und queere Erzählungen die reale Diversität abbilden.
So we've had some interesting conversations about what queer joy should look like for me, and that being something that's expressed through different people who don't look like me. How can we meet and exchange in a way that does justice to the work? And that's been a beautiful process of learning, and I'm really happy with the results. So hopefully, yeah, we will take over the world.
Auch in unserem gemeinsamen Projekt Queer Stories of Joy geht es darum, die Vielfalt der Erzählungen, Geschichten und Erfahrungen in der queeren Community Wiens zu würdigen. Das hat uns immer wieder auch vor Herausforderungen gestellt, und zwar in allen Abschnitten der Umsetzung des Projekts. Wie kann man bei einer Fotoausstellung alle unterschiedlichen Orientierungen, Identitäten und Hintergründe sichtbar machen? Haben wir junge, aber auch ältere und nicht weiße Menschen abgebildet? Kann ich als nicht queere Person die richtigen Fotos auswählen oder reproduziere ich unbewusst Stereotype? Es ist ein Versuch, es ist ein Anfang eines längeren Prozesses. Was ich dabei gelernt habe, es ist wichtig, immer wieder mit allen beteiligten Personen im Gespräch zu bleiben und es als eine gemeinsame Annäherung an queere Freude zu begreifen. Und auch, dass das Gefühl nicht statisch ist, sondern sich immer wieder verändern kann und auch darf.
Auch so eine Rotlichtkammer. Sie könnten gleichzeitig analoge Fotos entwickeln.
Das ist Johanna.
Darf ich dir das anstecken? Oder du kannst es dir selber anstecken, genau.
Aha. Safe.
Johanna ist 22 Jahre alt und in diesem Moment dabei, es sich auf einem Bürostuhl so bequem wie möglich zu machen. Wir sitzen in einem kleinen Chemielabor. Hinter uns hängen Schilder, auf denen steht: giftig, bitte nicht anfassen. Es ist ein bisschen absurd, hier ein Gespräch zu führen.
Magst du noch mal kurz erzählen, wo wir hier sind?
Wir sind gerade im MetaLab. Das ist eine offene Werkstatt. Hier kann man herkommen und einfach an Sachen basteln, kreativ sein oder halt auch einfach chillen.
Ich habe Johanna beim Fotoshooting kennengelernt. Sie war Teil einer größeren Gruppe. Während die anderen die bunten, leichten Stoffe ausgewählt haben, um ihre queere Freude auszudrücken, hat Johanna zu einer etwas dickeren, gemusterten Decke gegriffen und sich darin eingewickelt. Queere Freude als ein Gefühl von Geborgenheit, das habe ich bei ihr beobachtet, als ich sie fotografiert habe. Eigentlich wollte ich das Gespräch mit der Frage nach Johannas queerer Freude beginnen. Zwischen Reagenzgläsern, eingezwängt in einem kleinen Raum ohne Fenster, stelle ich zuerst eine andere Frage.
Was bedeutet Freiheit für dich?
Freiheit ist sehr viel auf mich selbst bezogen. Ich habe mich früher sehr unter Druck gesetzt gefühlt. Also ich habe mich meistens nie wirklich ausruhen können. Es hat sich für mich immer angefühlt, als würde ich, wenn ich mich auch nur ein bisschen zurücklehne, mir ein Messer oder 15 Messer in meinem Rücken stechen. Und das war halt durchgehend anstrengend, dass ich das so verstecken muss, dass mir nicht ein Messer in meinem Rücken sticht. Das hat mir damals Angst gemacht und das habe ich heute zum Glück halt nicht mehr. Aber diese Freiheit, diesen Druck wegzuhaben, diese Angst wegzuhaben, das ist für mich Freiheit. Ich fühle mich Piers, also meine queeren Freundinnen, einfach frei. Da kann ich leben, wie ich will, da kann ich sein, wie ich will, da kann ich lieben, wie ich will und ich darf das. Und das gibt mir die Freiheit.
Hier mit Queer Stories of Joy möchten wir Momente queerer Freude sichtbar machen, freudvolle, euphorische und empowernde Geschichten erzählen. Gleichzeitig ist uns wichtig, nicht auszublenden, wie viel Schmerz und Leid auf manchen Wegen queerer Freude liegt. Queer Joy kann eben auch das bedeuten, die Zeit und den Raum zu haben, verletzende Messerstiche heilen zu lassen.
Ich hatte mit dem familiär nicht unbedingt so die besten Beziehungen und habe meinen Eltern halt recht wenig vertrauen können. Das war dann, dass ich mich sehr ins Internet gezogen habe. Und dort habe ich halt irgendwie so queere Menschen gesehen, aber halt nie so gesehen, okay, das könnte ich sein. Das könnte für mich passen. Ich habe das irgendwie sehr denied, bis ich dann irgendwann mal gesagt habe, ja, wieso eigentlich nicht? Ich habe mich dann halt trotzdem nicht von den Menschen in meinem echten Leben oder halt im Fleischleben, je nachdem, wie man das nennen will, geoutet und habe dann einfach nur selbst mit mir halt einfach eine Sexuality-Crisis und Gender-Crisis gehabt, um halt alles herauszufinden. Und wenn man da niemanden hat, der einen unterstützen kann, dann ist das schwer.
Johanna erzählt mir, wie sie nächtelang wachgelegen ist und mit sich selbst gekämpft hat. Dabei ging es noch gar nicht darum, sich öffentlich zu outen und mit den Reaktionen im Umfeld klarzukommen. Der Zweifel, die Vorwürfe und auch der Hass richten sich zu diesem Zeitpunkt vor allem gegen sich selbst.
Es passiert einem recht oft als queere Person, dass du früher so sehr im Denial warst, dass du es wirklich gehasst hast. Und da warst du vielleicht homophob, jetzt vielleicht nicht gegenüber anderen Menschen, aber gegen dir selbst. Dass du sagst, na, das kann ich nicht sein, weil du dich halt schämst. Und wenn du halt nicht weißt, wie deine Eltern darauf reagieren und wenn sie auch nur einen Kommentar in deinem Kindesalter irgendwann mal gesagt haben, von wegen, ja, Transpersonen sind widerlich oder homosexuelle Menschen sind widerlich oder einfach auch, es kann auch was, einfach so was Kritisches sein, so von wegen, ja, wenn es andere Familien machen, okay, aber bitte nicht mein Kind oder sonst was. Es kann in jedem Ton sein, aber als Kind prägst du das halt extrem schnell an und da erfährst du halt sehr schnell Hass und weißt, dass du das vielleicht verstecken musst.
Es muss unglaublich anstrengend sein, nicht nur im Außen ständig hinterfragt zu werden, sondern auch das Gefühl zu haben, sich im Inneren, also dem eigenen Ich gegenüber, immer wieder rechtfertigen zu müssen und den Hass, der von außen kommt, abzuwehren.
An dieser Stelle eine kurze Triggerwarnung. Johanna spricht in den folgenden 3 Minuten über die erhöhte Suizidrate unter Transpersonen. Wenn du dir das nicht anhören möchtest, überspringe bitte die Passage.
Darüber wird gelacht. Aber es ist jetzt nicht, worüber man lachen sollte. Es ist etwas, wo man dann sich zurücksetzen sollte und sagen so, warum passiert das? Passiert das, weil diese Menschen mental, also mentale Probleme haben? Oder weil das eine Krankheit ist, trans zu sein? Oder weil die Gesellschaft einem halt nicht akzeptiert und man sich selbst dann nicht akzeptiert? Und man einfach so viel Angst hat, dass man halt nicht als sich selbst leben kann. Dass man das dann auch irgendwann aufgeben muss. Und der letzte Weg dann halt ist mit Suizid. Und ich finde das traurig. Und ich will Kindern oder generell Menschen die Möglichkeit machen, dass sie halt als sich selbst leben dürfen und nicht sterben. Und das ist, glaube ich, nicht zu viel verlangt. Aber manche Leute sagen, das ist zu viel verlangt. Und davor habe ich Angst.
Ja, an dieser Stelle des Gesprächs bin ich sprachlos. Es gibt Menschen, die billigend in Kauf nehmen, dass sich Transpersonen das Leben nehmen. Einfach, weil sie nicht so sein lassen können, wie sie sind. In diesem Ausmaß war mir das nicht bewusst. Ich versuche, die Fassung zu bewahren, während Johanna weitererzählt.
Ich habe dann halt schon noch Angst, dass wenn jetzt rechte Parteien irgendwie mehr Kraft bekommen, dass ich dann auch einfach meine Menschenrechte verliere. Und ich weiß nicht, wie man das andere Leute das sehen, aber ich sehe so als Menschenrechte so als nicht diskutabel.
Johanna wirkt irgendwie abgeklärt, wie sie darüber spricht, dass ihr in Zukunft auch von politischer und rechtlicher Ebene das Recht, als Frau zu leben, abgesprochen werden könnte. Eine gewisse Distanz dazu zu entwickeln, scheint in ihrem Fall überlebenswichtig zu sein. Ich denke an zahlreiche Gespräche, die ich in meinem Bekanntenkreis oder auch in den Medien erlebt habe, in denen rechtliche Fragen verhandelt werden, wie zum Beispiel, darf sich eine Transfrau im Schwimmbad in der Frauenumkleide umziehen, aufs Damenklo gehen oder in einem Sportwettbewerb in der Kategorie der Frauen teilnehmen? Also im Vergleich zu den Fragen, die Johanna sich stellt, kommen mir diese Diskussionen lächerlich klein vor. An dieser Stelle verstehe ich noch einmal mehr, wie wichtig die queere Community ist, einen Ort und Menschen zu haben, in dem man sein darf, ohne Wenn und Aber.
Also ich habe mir eine neue Familie aufgebaut, mit halt Freundinnen aus der queeren Community. Und da kann ich mich halt auch in schlechten Momenten oder wenn ich meine, halt auch mich einfach auf meine Freundinnen verlassen. Und das Gefühl, dass ich mir das aufbauen konnte und das halt früher sonst nicht konnte, ist halt ein sehr großer Schritt oder hat sich halt definitiv sehr verbessert. Und finde ich halt auch einfach einen sehr großen Aspekt von Queer Joy, selbst in den schlechten Momenten, dass ich mich dann trotzdem noch mit Menschen verbinden kann und trotzdem sagen kann, hey, es wird alles gut.
In Gesprächen wurde ersichtlich, dass Queer Joy nicht nur einen Moment meint, sondern auch den Weg umfasst, der bis zu diesem Punkt zurückgelegt wurde. Queer Joy als Form des Loslassens, der Selbstakzeptanz, des Widerstands, des Angekommenseins.
Wenn Leute zum Beispiel auf der Straße sich fragen, ob ich eine Frau oder ein Mann bin, wenn sie sich nicht sicher sind, das bringt mir voll den queeren Joy irgendwie, weil ich mir denke, ich habe das System geknackt. Das macht mich voll happy.
Also ein großer Moment von Joy war die erste Hochzeit, die ich gemacht habe. Die allererste Hochzeit, die ich gemacht habe, war die erste jüdische Hochzeit von zwei jüdischen Männern in Rom. Es war die erste Hochzeit innerhalb dieser Gemeinde und es war überhaupt die erste schwule jüdische Hochzeit in Italien. Und es war ein großer Moment der Freude. Und dann gab es immer wieder Momente, wo Menschen ja nie ein Coming-out hatten, aber Menschen zu sehen, dass sie so angenommen werden von mir als Rabbiner, von mir als Seelsorger, wie sie sind, auch in ihrem Queersein. Das sind so Momente der besonderen Freude.
Das Gefühl wäre Euphorie, also totale Ausgelassenheit. Zum Beispiel eine von den Feiern bei der Queerbase im Sommer im Garten, wo mehrere Klienten ihren positiven Asylbescheid bekommen haben und wir haben eine Sektflasche geöffnet, wir haben gefeiert, wir haben gesungen, wir haben geklatscht, wir haben uns total mitgefreut und einfach pure Ausgelassenheit und Euphorie. Never thought that anyone could want me.
Dann wäre es wirklich diese dicke, queere Frau auf der Bühne, die eben diese mega sexuelle, mega coole Performance macht. Das wäre der Moment of Joy, glaube ich.
Da gerne ergänzen, die innere Selbstwahrnehmung, ganz selbst zu sein. Ich bin ich und ich war vorher nicht vollständig ich. Ich war vorher nicht ich. Ich war vorher fragmentiert und zerrissen. Und das sind so die Augenblicke, wo ich mich zusammengesetzt fühle, ganz fühle. Das können ganz banale Augenblicke sein, wo ich mich dann total als ich, total als Frau fühle. Und das kann einfach sein, ich mich halt eben, ich sag mal, so angezogen habe, wie es mir halt eben gerade passt. Und ich gehe nach draußen und ich kann zu mir selbst sagen, so, ich bin jetzt ganz und gar ich. Und da kann eigentlich heute kommen, was will. Mich ficht nichts an.
Ist es Queer Joy, dass wir jetzt beide zum Beispiel heute Regenbogensocken tragen. Wir beide, das ist eigentlich Queer Joy für mich.
Meine Freundin Marie und ich setzen uns weiter mit unserem persönlichen Queer Joy auseinander und entdecken immer neue Facetten unserer queeren Freude. Auch wenn es so banale Sachen sind wie Regenbogensocken.
Weil das hat irgendwie eine gewisse Sichtbarkeit, aber es ist jetzt nicht so... Wir sind jetzt nicht verkleidet oder haben jetzt Kaffee der Bohr um oder so, aber trotzdem ist es für mich ein Signal meiner Identität nach außen, ja. Glaube ich.
Wir sind unterwegs zum Pornfilmfestival, ein weiterer Ort, der queerer Freude Raum gibt. Das Festival will die Vielfalt menschlicher Sexualität feiern und bringt alternative, feministische und queere Perspektiven auf die Kinoleinwand.
Und was würdest du sagen, ist Queer Joy für dich?
Ja, also in Bezug jetzt auf das Programm, was wir jetzt machen, dass ich einen schönen Pornofilm anschaue, den ich genießen kann. Ja.
Warst du schon einmal in dem Tunnel?
Nein.
Ach so, nein, ja. Aber du hast gemeint, dass das so ausschaut wie so ein, also ein altes Pornokino.
Ja.
Haben sie.
Ja.
Okay.
Ah, da ist es! Schau!
Ah ja, ja.
Mitten in Favoriten betreten wir das Fortuna-Kino, ein altes Pornokino, das heute queere feministische Filme zeigen wird. In einem Genre, das traditionell von männlichen Blickwinkeln dominiert wird und das Frauen zu Sexobjekten für Männer macht, sehen wir auf dem Festival Filme, die von und für Frauen gemacht wurden. Und in denen lesbische Sexualität nicht exotisiert oder fetischisiert, sondern authentisch dargestellt wird. Das zieht viele junge Menschen und ein diverses Publikum an. Vor dem Kino hat sich eine kleine Menschentraube gebildet.
Ich glaube, Queer Joy spüre ich stark in den Momenten, wo so eine kleine, wo was voll Schönes passiert, wo ich mich sehr geborgen fühle mit meinen Menschen und so eine Lücke entsteht, wo mir klar wird, wie weit, was für einen weiten Weg ich gegangen bin im Ownen von meiner eigenen Queerness und in meinem eigenen Lebensweg so, und dass mein Leben jetzt so viel anders sein kann und so normal so anders ist, wie es mir nicht vorgelebt wurde.
Auf einmal sehe ich das Gesicht neben mir, das ich gerade im Großformat auf der Leinwand gesehen habe. Ben Russell ist sowohl Regisseur als auch Darsteller in seinem eigenen Porno-Kurzfilm.
Wir haben gerade gefragt, was ja. Queer Joy für Queer uns Joy. Bedeutet.
Es geht um Queer Joy.
Also have
I have Queer Joy as well.
Ja,
zum Beispiel jetzt gerade.
Ja.
Das ist ein Interview.
Zum Beispiel jetzt gerade. Also ich kriege Queer Joy, wenn mich alte sexy Gay-Männer anlächeln, dann kriege ich Queer Joy.
Okay.
Das ist total die Bestätigung, dass es das schon vor mir gab, dass da andere Menschen Arbeit gemacht haben, die mir ermöglichen, so zu sein, wie ich bin oder sein möchte, und die mich auch so ein bisschen tragen. Und das ist so für mich sehr
voll schön.
Ja.
Jetzt gerade Queer Joy, wenn Queer People genau Queer Joy so teilen und dazu stehen.
Ja,
ja, das ist so.
Voll.
Mhm. Das ist auch unser Anliegen von diesem Projekt, dass es halt auch mal um Positives geht.
Ja.
Und nicht nur so, weiß nicht, die problematisierenden Coming-out-Geschichten oder so, oder alles, was so schwierig ist in Diskriminierung oder keine Ahnung.
Ja.
So Hürden, also ich finde, sehr oft liegt der Schwerpunkt auf dem.
Ja. Was für mich gerade jetzt drinnen voll der Queer Joy-Moment war als Ben für den eigenen Born und die eigene Erfahrung, was abseits vom Mainstream zu machen und was sichtbar zu machen, das nicht selbstverständlich ist und so weit weg von allen heteronormativen Sexvorstellungen, und dass die Audience das total wertschätzt und applaudiert und bejubelt,
ja,
und lustig findet und so. Schon diese Art von Solidarität und auch Togetherness ist total Queer Joy.
Ja.
Sehr schön. Magst du mal herkommen, Jana? Und kannst mal schauen, wie es ist, wenn du das Ganze so machst, dass die Fersen da oben sind, wie es dir dann damit geht?
Während Yogi ihre queere Freude beim Pornfilmfestival zelebriert, lege ich bei Flo im Queer Muscle Fitnessstudio auf der Hantelbank und versuche herauszufinden, was Gewichte stemmen mit queerer Freude zu tun hat.
Ansonsten, wie fühlt es sich an, so von der Stabilität und allem?
Gut.
Ja?
Ja.
Aufs rechte Knie, pass auf, dass das nicht nach innen knickt.
Beim ersten Gespräch haben wir viel über Flo erfahren. Jetzt besuche ich den Ort, an dem Flo queerer Freude einen Raum gibt. Ganz abseits von gesellschaftlichen Erwartungen und Normvorstellungen.
Du kriegst auch eine Zusatzaufgabe noch, und zwar dein rechter Knöchel. Da schau du, dass der nicht nach innen geht.
Das Studio ist klein und übersichtlich. 30 Quadratmeter würde ich schätzen. Beim Betreten fällt mir sofort auf, dass die Stimmung hier anders ist als in anderen Fitnessstudios. Keine laute, penetrante Musik und posierende Menschen vor Spiegeln. Es fühlt sich entspannter an und irgendwie auch sicherer.
Ich bin vorsichtig. Ja, okay. Also ein bisschen enger könntet ihr greifen, aber prinzipiell ist die Stange dann am Rücken.
Flo steht direkt hinter der Hantelbank, ganz nah und kann jederzeit eingreifen. Ich fühle mich sicher und irgendwie auch stark, wie ich das Gewicht über mich stemme.
Ein zentraler Punkt für mich hier in der Arbeit mit Personen ist halt, den Menschen, die herkommen, zu zeigen, dass ihr Körper sehr viel mehr kann, als sie denken, sehr viel stärker ist, als sie denken. Die wenigsten trauen sich zu, was sie wirklich können. Das ist meistens ein sehr großer Shift, auch im eigenen Denken dann nach einiger Zeit.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ich erinnere mich, dass Flo im ersten Interview von queerer Freude als ein Gefühl, das aus einer Stärke heraus entsteht, gesprochen hat.
Du liegst am Rücken und drückst ein schweres Gewicht über deinen Körper weg. Und wenn das gut eingestellt ist mit dem Gewicht, dann schaffst du das auch. Es ist schwer und es ist anstrengend, aber du schaffst das. Und das ist etwas, logischerweise, jetzt haben wahrscheinlich alle Leute, die das auch hören, unterschiedliche Bilder zu diesem am Rücken liegen und schwere Gewichte wegdrücken im Kopf. Aber das kann jetzt im übertragenen Sinn ganz viel hochkommen lassen. Das kann aber auch ganz direkte Erinnerungen hochkommen lassen. Und da diese Kraft dann zu haben, dieses Gewicht wirklich wegzudrücken und wegdrücken zu können, hat ganz, ganz viel Kraft auch auf einer emotionalen Ebene.
Beim Trainieren ist Flo wichtig, neben der körperlichen auch eine mentale Stärke aufzubauen. Mir kommt vor, dass es auch darum geht, den Menschen hier die Kraft zu geben, das Gewicht gesellschaftlicher Erwartungen wegdrücken zu können.
Ich glaube, viele kommen erst gar nicht her, die jetzt nur, weiß ich nicht, das neueste Magazin gelesen haben und jetzt beschlossen haben, den Beachbody haben zu wollen und deswegen abnehmen wollen und so weiter. Das ist mal so das Erste. Dann gibt es aber schon noch eine große Gruppe an Personen, für die es manchmal sehr wohl auch relevant ist, die Körperform zu ändern. Das sind oft Transpersonen, wo es einfach darum geht, maskuliner oder femininer aussehen zu wollen, damit die Gesellschaft halt auch so den Personen begegnet. Das ist etwas, was hier auf jeden Fall Platz hat und meiner Meinung nach auch Platz haben muss hier. Ich möchte jetzt keine Person irgendwie an den Pranger stellen, die sagt, ich möchte jetzt meinen Körper verändern oder mein Aussehen verändern oder abnehmen oder. Was ich eher anbiete, ist ein anderer Blick darauf und auch ein anderer Blick auf den eigenen Körper.
Mich fasziniert, wie Flo es schafft, das Queer Muscle Studio als einen vorurteils- und wertungsfreien Raum so zu gestalten, dass sich viele verschiedene Menschen aus der queeren Community dort wohlfühlen. Unterschiede können hier ausgehalten werden. Während eine non-binäre Person gegen stereotype Körperbilder antrainiert, kann gleichzeitig eine Transfrau die eigene Weiblichkeit formen. Und das in einem geschützten Raum, abseits der Blicke und Urteile der Öffentlichkeit.
Also ich glaube, dass ganz, ganz viele Transpersonen durchgehend in einem Selbstbeobachtungsmodus sind, plus ein Modus, in dem das gesamte Umfeld die ganze Zeit abgecheckt wird, was ist jetzt noch sicher und was nicht. Also das ist ganz sicher der Fall. Da schließt sich ein bisschen noch der Kreis zu, warum sind Safer Spaces wichtig in vor allem Situationen, wo dieses Abchecken vielleicht sonst nicht möglich wäre oder ansonsten die andere Aktivität nicht möglich wäre, wie zum Beispiel eben jetzt hier Sport zu machen. Während ich Sport mache, kann ich nicht die ganze Zeit um mich herumschauen. Aber das ist ganz sicher ganz oft so.
Um diesen Raum erschaffen und halten zu können, braucht es Regeln. Grundvoraussetzungen dafür sind ganz klar ein respektvoller Umgang miteinander und ganz viel Kommunikation. Es gibt keinen Körperkontakt und wenn dann, nur in Absprache. Das ist für mich ein großer Unterschied zu anderen Fitnessstudios, in denen es schon oft vorkam, dass TrainerInnen mich einfach so angefasst haben.
Ja, ich denke nur so viel an Situationen in der Gesellschaft, wo all das nicht beachtet wird, wo Grenzen überschritten werden, wo so wenig nachgefragt und zugehört wird.
Ich bin auch der Meinung, dass das überhaupt nicht auf ein Gym beschränkt gehört oder eben jetzt bei Konsens jetzt allgemein, das wird gerne nur im Sexuellen verwendet. In ganz vielen Bereichen des Lebens sollte das viel mehr beachtet werden.
Also ich meine, in einer idealen Welt würden ja die Werte, die du hier oder ihr hier lebt, irgendwie oder vermittelt, einfach überall sein.
Also in einer idealen Welt bräuchte es den Raum nicht. Also quasi in einer idealen Welt würde ich extrem gerne hier zusperren. So.
Tiny pieces blown in the wind to take over the world! To take over the world!
Und dann sitzen wir mitten in einer Bühne der Volksoper und erleben queere Freude in all seinen Facetten. Kraftvoll, leicht, laut, leise, in Bewegung, mit Glitzer und Seifenblasen.
Was für uns zu Beginn der Folge unvorstellbar war, die vielen Gespräche und Begegnungen in eine Operninszenierung zu verwandeln, geht an diesem Abend auf.
Aus den komponierten Liedern erkennen wir die Geschichten von Johanna, Flo, Leo, Noah und vielen, vielen mehr.
Das ist ja dann bei mir ist ein Urologe, von dem ich das kriege. Du sitzt dann so, oder liegst dann da so auf der Seite und so dein Po ganz entblößt und dann eben dieses Alkohol-Dings, mit dem dann dein Po markiert wird, wo die Spritzen reinkommt und so dieses Arztzimmer eigentlich so, weil das war so das Erste, was ich so wirklich mit, okay, richtig großem Queer Joy irgendwie verbunden habe.
Darüber ganz bei mir selbst sein zu können, mich selbst so zu feiern, so wie ich bin, nicht drüber nachzudenken, bin ich okay in dieser Welt mit meiner sexuellen Orientierung, wen ich gerade begehre, oder mit meinem Körper, also eben auch meinem behinderten Körper. Und da kann ich auch voll gut relaten zu dem Joy Moment.
Ich war gerade am Wochenende in Dresden eingeladen auf dem Pride Shabbat und habe dort gepredigt und habe gesagt, be the glitter you want to see in the world. Also seid so, wie ihr seid, weil nur ihr bringt diesen Glitzer in diese Welt. Und das ist, glaube ich, das Schöne am Queersein, weil man einfach queer ist, man ist einfach anders. Und das ist herausfordernd, manchmal ja, passt einem das nicht, wie anders andere Menschen sind. Und dann wird man herausgefordert und muss seinen eigenen Horizont erweitern, um zu sehen, dass diese Menschen auch glitzern. Aber das Glitzern zu erkennen, ist das Schöne.
Während ich berührt auf meinem Sessel im Publikum sitze und Lieder über Selbstliebe, über den ersten Kuss, aber auch über die Bedeutung von Rechten und Anerkennung höre, denke ich mir, dass das Queer Joy für mich ist. So viele Stimmen aus der queeren Community zu erleben, sie mit dem Podcast hörbar zu machen und der Community so etwas Bestärkendes und Empowerndes zurückzugeben. Queer Joy ist für mich gelebte Sichtbarkeit. In Momenten, in denen ich im Alltag mit meiner Freundin händchenhaltend spazieren gehe, aber auch auf einer Opernbühne wie heute Abend. Sichtbarkeit, die nur möglich ist, weil sie von vielen queeren Personen vor mir lange und hart erkämpft wurde.
Beer and mint bubblegum. My knees are weak and my head keeps spinning.
Joy für mich ist, die Person sein können, die ich bin, immer und überall, und sich auch über Dinge freuen können, die in manchen Kreisen und generell in der Gesellschaft leider noch tabuisiert oder fast dämonisiert sind.
Hat dir diese Folge gefallen? Konntest du dir etwas Neues daraus mitnehmen? Wir freuen uns, wenn du den Podcast weiterempfiehlst, mit anderen Menschen teilst und so queere Freude in die Welt getragen wird.
Zu dieser Reportage gibt es wieder eine Deep Dive-Folge. Es ist ein Live-Gespräch, das wir nach der Aufführung in der Probebühne der Volksoper aufgezeichnet haben. Gemeinsam mit der Librettistin Deloria Patton, der Komponistin Ariadne Randall, der Bühnenbildnerin Alice Dalbello, Regisseurin Carmen C. Kruse und Leonidas Spitaler zeigen wir den Prozess, wie aus Interviews eine queere Oper entsteht.
Die Entwicklung der Oper geht die nächsten 3 Jahre weiter. Im Herbst wird es weitere Aufführungen geben. In unserem Newsletter erfährst du rechtzeitig alle Termine und Details. Melde dich direkt an, den Link findest du in den Shownotes.
Wir danken den Mitwirkenden an dieser Folge und allen Partnern: Elena Stierlini und David Tiefenthaler, Civic Opera Creations und der Volksoper Wien, dem Queer Museum Vienna, wo unsere Fotoausstellung zu sehen war, O-Books, Hint Wien und dem Queer Writers Circle, Rainbow Time Vienna und Studio Glasdach.
Wir danken unseren Testhörerinnen und Testhörern, die uns bei der Produktion dieser Folge mit ihrem Feedback unterstützt haben. Das waren dieses Mal Stefanie, Gabi, Johann, Anna, Simone, Marie, Rosa, Silvia, Katrin, Igor und Johanna. Vielen, vielen Dank euch.
Mit Musik von Dr. Oba Emiwe, Evan J. Lawson, Liam Patterson und Ariadne Randall. Mit Texten von J.G. Danzo, Jamila Soibiri, Louis Ulrich und Clara Flodder. Musikalische Leitung, Klavier und Keyboard, Raphael Salas-Chia. Regie und Konzept, Carmen C. Kruse. Ausstattung, Alice Dalbello. Künstlerische Produktionsleitung, Marie Steiner. Dramaturgie, Silvia Schlacher. Sopran, Lauren Urquhart. Tenor, Alex Banfield. Bariton, Ben Connor. Danke an Deloria Patton, Leonidas Spitaler, Christoph Stocker und Sayinta de Vries.